Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon. Guten Abend. Weihnachten, traditionell das Fest der Familienzusammenkünfte, ist vorbei und womöglich hatte das alle Jahre wieder auch weniger feiertägliche Gefühle parat. Sie mussten wieder um den Kirchgang ringen. Teile ihrer Familie gehören der Last Generation an und haben das Fest fast gesprengt, verbal natürlich nur. Die Kostümierung ihrer neurotischen Tante war wieder zum Schreien. Lehnen Sie sich zurück und betrachten die Angelegenheit soziologisch. Auch Feste dokumentieren gesellschaftliche Dringlichkeiten. Zum Fest gehören Rolle und Rebellion. Sie sind der ritualisierte Ausnahmezustand. Das alles zeigt eine Ausstellung in Wien unter dem Titel The Fest zwischen Repräsentation und Aufruhr im Museum für angewandte Kunst. Dazu gleich mehr am Ende dieser Sendung. Außerdem unser Rückblick auf das Theaterjahr 2022 und ein Vorausblick in Richtung Frankreich. Denn Olympia 2024, das Weltfest des Sports mit seinen ganz eigenen Ritualen, findet in Paris statt. Bereits im September wurde Regisseur Thomas Joly beauftragt, die 4 Eröffnungs- und Abschlusszeremonien für Sommerspiele und Paralympics zu inszenieren. Joly ist gerade mal 40, Theaterdirektor in Angers und der Mann fürs überbordende Spektakel in Frankreich. Er hat 2014 mit einem 18-stündigen Shakespeare-Marathon beim Theaterfestival in Avignon Furore gemacht und gerade die Rockoper Starmania neu inszeniert, in Frankreich natürlich Starmania genannt, in einer Halle für 4000 Zuschauer. So weit, so gut. Aber Olympia überschattet den französischen Kultursommer. Über den Konflikt Sport versus Kultur in Frankreich berichtet Eberhard Spreng.
Die französische Hauptstadt hat sich für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2024 erstaunliche, von Nachhaltigkeit und CO2-Einsparungen geprägte Ziele gesetzt. Von den 38 Veranstaltungsorten für die verschiedenen Sportarten sollen nur 2 als Neubauten entstehen. Prominente Baudenkmäler wie das Grand Palais sollen für Wettkämpfe umgewidmet, bestehende Sporteinrichtungen genutzt und noch fehlende Locations lediglich als Provisoriumsbauten errichtet werden. So etwa nahe des Eiffelturms und auf der Place de la Concorde. Paris 2024, wie Macrons Großprojekt auch genannt wird, will schon zur Eröffnung ungewöhnliche Akzente setzen. Der künstlerische Direktor Thomas Joly freut sich auf besondere ästhetische Herausforderungen. Es wird in der Geschichte der Olympischen Spiele das erste Mal sein, dass die Eröffnungsfeier nicht in einem Stadion stattfindet. Alle Sportler sollen auf der Szene mit Schiffen ankommen, mit großem Pomp. Die antiken Olympischen Spiele begannen mit der Pompeii, wobei die Athleten feierlich die Stadt durchschritten, bevor sie ins Stadion einliefen. Nun aber, und weil wir in Paris sind, sollen sie auf Schiffen durch das Herz der Stadt ziehen. Innerhalb dieser Idee habe ich Gestaltungsspielraum, ein großes Privileg. Das Privileg ist in Frankreich ursprünglich eine vom König gewährte Befreiung von ansonsten geltenden Regeln. Und ein wenig erinnert das Verhältnis von Macron und Thomas Joly in Bezug auf die Olympischen Spiele an das Verhältnis von Ludwig XIV. Und Molière, der in Versailles zauberhafte Parkfeste inszenierte. Ein Parcours, der vom Pont d'Austerlitz bis zum Trocadéro führen soll, vorbei an Notre-Dame, der Conciergerie, dem Louvre, den Tuileries und dem Eiffelturm, das lädt eigentlich ein zu einer musealen Glorienschau der französischen Geschichte. Aber Thomas Joly will Emmanuel Macrons Gedanken gerecht werden, dass Frankreich eher eine sich ständig erneuernde Erzählung sei als eine festgefügte Identität. Ein Theaterregisseur als Kulturchef der Spiele, das belegt Macrons Bereitschaft zu künstlerischem Risiko für die Eröffnung von Paris 2024. Aber 6 Kilometer Fluss mit zahllosen Tribünenaufbauten mitten in der Stadt mit 600.000 erwarteten Menschen sind ein sicherheitspolitischer Albtraum. Paris erinnert sich allzu gut an die Anschläge von 2015, unter anderem auf das Stade de France, das Bataclan und Cafés der Stadt. So kam denn vor einigen Wochen der Innenminister Gérald Darmanin auf folgende Idee. Für uns ist klar, dass alle anderen Veranstaltungen, die ein erhöhtes Polizeiaufgebot erfordern, 2024 annulliert oder verschoben werden müssen. Also alle großen Sommerfestivals, andere Sportveranstaltungen und Konzerte. Ein großer Aufschrei ging durch die französischen Festivalintendanzen. Ein Sommer ohne zum Beispiel das Festival d'Avignon, das seinerseits Teil des nationalen Kulturerbes ist und die Klammerone-Stadt alljährlich vor dem Ruin bewahrt? Dort sind neben der großen Equipe des Festivals immer auch dezent und im Hintergrund Kräfte der Polizei und der nationalen CRS im Einsatz. Kräfte, die jetzt auf Paris konzentriert werden sollen. Aber Avignon ist eben auch das Festival, in dem der Regisseur und Schauspieler Thomas Joly seinen ersten großen Erfolg erlebte. Die drohende Annullierung ist für ihn ein großes Dilemma. In einem Interview mit der Tageszeitung Le Monde ärgert sich der frisch ernannte Zeremonienmeister darüber, dass der Innenminister Sport und Kultur gegeneinander ausspiele und so dem olympischen Gedanken schade. Im Programm von France Musique sagte er: Wir haben alle heftig darauf reagiert. Aber dieser Vorstoß darf nicht Wirklichkeit werden. Natürlich dürfen die Festivals nicht annulliert werden. Um den Konflikt zu entschärfen und dem Sicherheitsproblem Herr zu werden, trafen sich vor kurzem der Innenminister mit der Kultur- und der Sportministerin. Die drei vereinbarten, dass während der heißen Phase der Spiele vom 18. Juli bis zum 11. August keine großen Festivals stattfinden können. Sie müssen also vorverlegt oder nach hinten verschoben werden. Die Kulturministerin ist optimistisch. Das Festival d'Avignon, die großen Musikfestival Interceltique und Vieille Charrue sowie weitere Großveranstaltungen seien gesichert. Für den Kulturchef der Olympischen Spiele womöglich ein Ausweg aus dem Dilemma. Denn wäre das Festival d'Avignon abgesagt worden, hätte er den Posten bei den Olympischen Spielen wohl geschmissen.
Eberhard Spreng über einen wohl gerade noch mal entschärften Konflikt zwischen Sport und Kultur in Frankreich. Dass die Theater und Opern in Deutschland wie alle Kulturinstitutionen stark unter der Energiekrise leiden, merkt man ihnen nicht an. Keiner und keine muss in Mütze, Schal und Mantel im Konzertsaal sitzen. Natürlich ist es ein Problem, dass viele Bühnen und gerade die wirklich schönen in alten Häusern residieren, die womöglich unter Denkmalschutz stehen, sodass die Fassaden nicht wirklich gut gedämmt werden können. Und auch die Häuser aus den 50er bis 80er Jahren sind definitiv nicht auf Energiekosteneffizienz hin gebaut worden. Ein ganz kleines bisschen wichtiger für die Menschen, die ins Theater gehen, ist ja auch, was dort gerade gespielt wird. Für den Jahresrückblick 2022 habe ich unseren Theaterkritiker Michael Lages zuerst ganz allgemein gefragt, wie er die Lage beurteilt. Es gab ja noch ein paar andere Krisen, Corona zum Beispiel.
Ich bin erstaunt, wie gut die Lage eigentlich ist. Die ist auch gar nicht so sehr gestört worden durch die Debatte über angeblich leere Theater. Die Theater sind nicht leer. Sie sind inzwischen wieder voller als vielleicht noch so im März, April. Wir dürfen ja nicht vergessen, es ist das erste Jahr, also Kalenderjahr, in dem wir wieder mit oder ohne Maske, mit oder ohne Abstand, aber vor spielenden Häusern zuschauen können. Also die Ensembles sind wieder tätig, es gibt nach wie vor Verschiebungen, es gibt Krankheiten, es gibt vieles, was den Betrieb stört, aber der Betrieb läuft. Und das hätte ich mir so vor einem Jahr noch nicht wirklich vorstellen können, dass es inzwischen mit allen möglichen Erfolgen bei der Bekämpfung der Pandemie, aber sie ist ja immer noch im Gange, dass es trotzdem inzwischen wieder so gut läuft. Das ist für mich eine der erfreulichen Ergebnisse dieses Jahres.
Sie haben das Publikum erwähnt, Herr Lages. Das ist nach der Sommerpause zurückgekommen, aber die Auslastungszahlen stimmen nur in wenigen Fällen mit denen von vor Corona überein. Das hören wir auch aus anderen Branchen, wie zum Beispiel dem Kino. Was ist Ihrer Meinung nach die Ursache?
Es bleibt nach wie vor dabei, dass die Leute, die Kundin und der Kunde, nach wie vor besorgt sind, dass sie im Theater mit Corona infiziert werden können, was statistisch und erwiesenermaßen nicht der Fall ist, was schon zu Beginn der Pandemie eigentlich nicht der Fall war. Theater waren mit die sichersten Orte überhaupt, wenn man sich in öffentliche Räume begeben hat und erst recht jetzt. Und dass es gleichzeitig natürlich viele Möglichkeiten gab, Theater auf anderem Wege zu konsumieren, zum Beispiel im Internet über Stream-Angebote und Ähnliches. Also es gab Ausweichmöglichkeiten, die haben sich auch einigermaßen bewährt. Sie haben aber nicht dazu beigetragen, dass das Theater stärker wurde. Sie haben nur über sozusagen die schlimmsten Durststrecken hinweg geholfen. Ich glaube, langsam aber sicher wird sich das wieder erholen. Und hinter dieser, ich habe es wie eine Kampagne empfunden, die Theater sind leer, die Theater sind leer. Ausgangspunkt war das Theater in Dortmund, das tatsächlich mal nach einem sehr innovativen und sehr spektakulären Neuanfang tatsächlich mal nur eine Auslastung von 20% hatte. plötzlich haben alle geschrien, ah Mensch, die haben alle keine Zuschauer mehr, weil sie so schrecklich modern sind und sich nur noch um Diskurse kümmern. Das ist in der Tat der Fall, aber deswegen sind Theater nicht leerer. Nach wie vor sind sie etwas weniger voll, will ich es mal vorsichtig und zuversichtlich formulieren, weil Leute Angst haben vorm Virus. Ich bin da ganz sicher, dass das so ist.
Dann lassen Sie uns auf diese Debatte tatsächlich zu sprechen kommen, die es in dem Zusammenhang gibt, nämlich eine Diskussion, ob das Theater, wenn es mit Zeitgenossenschaft um jeden Preis reagiert, nicht auch einen Fehler macht. Denn die Zeiten und damit die Bedürfnisse auch von Besucherinnen und Besuchern haben sich ja wirklich geändert. Salopp formuliert, statt einer Woken-Diskussion will man vielleicht doch lieber tolles Schauspielertheater sehen.
Das ist ein Prozess und ein Problem, das viele Theater in der Tat haben. Ich glaube aber nicht, dass deswegen schon ganze Publikumsstämme wegbrechen. Denn ein intelligentes Theater macht natürlich das eine und das andere. Es ist tatsächlich so, jedes zweite neue Stück kommt einem immer gleich mit der Klimakatastrophe und dem Weltuntergang daher. Das macht nicht wirklich Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Und das Schauspielertheater gibt es aber nach wie vor und speziell in den nicht so in der Oberliga spielenden, sondern in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga spielenden Theatern gibt es natürlich viel weniger dieses aufgeweckte junge Problemtheater. Und da ist es überhaupt nicht das Problem, dass man das eine gegen das andere ausspielen müsste, sondern da ist es wirklich so, das eine und das andere sind beide Säulen des Spielplans. Politisch aktuell zu sein ist wichtig, aber natürlich weiß jeder Intendant und jede Intendantin, dass Leute ins Theater kommen, um Menschen dabei zuzuschauen, wie sie Theater spielen, das ist völlig klar.
Dann lassen Sie uns bitte darüber sprechen, was Ihnen an aktuellem, tollem Theater aufgefallen ist. Also Inszenierungen, Handschriften, Personal. Sie dürfen schwärmen.
Ja, ich schwärme, das passt jetzt inzwischen nicht mehr so, aber von der Arbeit von Kirill Serebrennikov, die am Anfang des Jahres stand, Schwarzer Mönch am Thalia-Theater in Hamburg, nach einer kaum so bekannten Erzählung von Anton Tschechow. Das war ein Totaltheater, wie ich es sehr, sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Das war vor Kriegsbeginn in der Ukraine. Inzwischen hat Serebrennikov eine neue Arbeit in Hamburg gezeigt. Da gab es davor vom Theater sogar Demonstrationen, unangemessenerweise, wie ich finde. Aber dieser Regisseur, egal wie man seine politische Haltung im Moment einschätzt, ist nach wie vor und in diesem Jahr der interessanteste Regisseur im deutschen Theater gewesen. Und eben zufällig, Gott sei Dank, in Hamburg. In Hamburg hat auch Karin Henkel, die mir nie so durchgängig gut gefällt, aber einen so tollen Macbeth gezeigt, dass ich total überrascht war und mich wahnsinnig gefreut habe, dass diese Regisseurin, die auch viel Routine auf dem Kasten hat, aber auch was ganz anderes zeigen kann, nämlich das echte Abenteuer. Und ich bin ein altmodischer Mensch. Ich mag diese Marathon-Herausforderungen wie Wallenstein in Dresden, die Frank Castorf inszeniert hat, der eigentlich ja zu den alten Säcken im Moment gehört und eigentlich überholt wird von jungen, neuen Regisseurinnen, speziell im Alltag des Theaters. Und ich will eine Kleinigkeit, eine Winzigkeit erwähnen, die aber wirklich so amüsant und so hinreißend gut war. Leander Hausmann, auch nicht mehr immer auf allen Bühnen sehr willkommen, hat Einer flog übers Kuckucksnest mit dem Rambazamba-Theater, also mit Menschen mit Behinderung in Berlin gemacht. Das war absolut sensationell. Das war eine der spektakulärsten und amüsantesten dabei auch Inszenierungen, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
Sie haben die jüngeren Regisseurinnen erwähnt. Vor ein paar Jahren ist ja tatsächlich eine ganze Generation von sehr erfolgreichen Männern abgetreten. Ich sag mal Frank Castorf, Klaus Peymann, obwohl es fürs Inszenieren ja keine Altersgrenze zu geben scheint. Viele Frauen sind nachgerückt und überhaupt haben wir es tatsächlich mit einem Generationswechsel zu tun an den Häusern?
Ja, haben wir unbedingt. Und nicht nur mit einem Generations-, sondern mit auch einem Geschlechterwechsel. Ich habe jahrelang immer das Festival Körperstudio Junge Regie, wo junge Regisseurinnen und Regisseure sich zeigten, auch in der Pandemie, teilweise nur im Internet, teilweise dann wieder live. Und es sind ja wirklich jahrelang vor allem intelligente und herausfordernde junge Frauen ausgebildet worden. Die gehen ja dann auch irgendwo hin. Und die Theater sind klug genug, diese jungen Frauen, wie, sagen wir mal, Pina Karabulut, die aus Köln kam und jetzt auch woanders inszeniert, in München zum Beispiel, die werden natürlich eingebunden. Und es gab zwischenzeitlich mal ein paar Rückschläge bei den Intendanzen, aber jetzt kommt Selin Kara und übernimmt das Schauspiel in Essen. Und zwei Frauen gleich übernehmen das Theater in Halle, das alte neue Theater von Peter Sodann. Das wird ganz, ganz aufregend. Und ich bin sehr, sehr sicher, dass man da gar nicht mehr so mit dem Finger drauf weisen muss. Das hat sich, glaube ich, sehr organisch ergeben, dass junge Frauen selbstverständlich die neuen Regieplätze, die es gibt im Alltag des Theaters, und zwar eben nicht nur in Berlin und München, sondern auch in Oberhausen und in Düsseldorf und in Heidelberg, diese Plätze tatsächlich umstandslos einnehmen und sich durchsetzen. Das macht mir überhaupt keine Sorgen, das finde ich prima. Und das ist der normale Gang der Dinge, der sich in den vergangenen Jahren in der Ausbildung längst angekündigt hat und jetzt tatsächlich im Alltag ankommt.
Michael Lages über das Theaterjahr 2022. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Die Revolution beginnt mit einem Spaziergang, hatte einst Bertolt Brecht gedichtet und damit die Verbindung von Freizeitvergnügen und politischer Botschaft schon kenntlich gemacht. Love Parade und CSD sind Beispiele, immer ein großes Fest, aber auch Demo für Toleranz und Vielfalt. Auch bei der großen Ausstellung The Fest, die derzeit im Museum für angewandte Kunst in Wien zu sehen ist, geht es um weit mehr als nur um Partystimmung. Es geht um Feste als Ausnahmezustand, um Maskerade und strenges Protokoll, die ja beide oft Voraussetzung sind für die Aufhebung sozialer Schranken, Stichwort Karneval oder die Feier sogar subversiver Kunst und Kultur. Läve und läve losse, sagt der Kölner dazu. Carsten Probst mit einem kulturhistorischen Spaziergang durch Feten, Feste und Vergnügungen.
Bei Festen lassen sich zwei Grundformen voneinander unterscheiden, die geordnete und die chaotische. Bei den Festen der Ordnung verläuft alles strikt nach Protokoll und Regeln, bei den chaotischen werden die Regeln mehr oder weniger gezielt über den Haufen geworfen. Beide Formen sind aufeinander bezogen und vermischen sich auch immer wieder einmal. Kuratorin Brigitte Felderer.
Feste sind auch immer was enorm Kontrolliertes, ja, und Programmiertes, Durchgestaltetes, Ritualisiertes, aber in dem Sinne auch umstürzend, fermentierend, subkulturell, wenn man so will. Ja. Also das heißt, das Fest ist einerseits dazu da, Repräsentation zu kommunizieren, aber das Fest hat alle Macht und alle Kraft, Ordnungen aufzuheben.
Das Museum für angewandte Kunst hat für beide Varianten eindrucksvolle Beispiele in seinen ehrwürdigen Sammlungen, die bis in die Zeit der großen barocken Hofzeremonien der Habsburger zurückreichen. Das Brautgeschmeide der Prinzessin Maria Christiana von Österreich, der sogenannte Haller Schmuck, verrät noch heute den unerhörten Aufwand, der für die höfischen Zeremonien des 17. Jahrhunderts getrieben wurde. Zeitgenössische Stiche zeigen winterliche Festaufmärsche für Kaiser Karl VI. In der Hofburg, unter anderem mit der Veranstaltung sogenannter Schlittagen am Neuen Markt. Bei denen mussten bis zu 30 von Pferden gezogene Prunkschlitten in dreifacher Schlangenlinie sechsmal den Hof umkreisen und dabei ein höchst dekoratives Muster in den Schnee ziehen. Bei den Bällen am Hof Maria Theresias gab es themenbezogene Dresscodes. Dem aufklärerischen Zeitgeist geschuldet, feiert der Hochadel dabei gern aufwendig gestaltete Bauernhochzeiten in luxuriösen Kostümen, die mit der tatsächlichen Kleidung von Bauern nur den Schnitt gemein hatten. Eine Videoarbeit des britisch-nigerianischen Künstlers Yinka Shonibare zeigt, wie stark die Kostümierungen auf repräsentativen Festen nicht nur der kulturellen Selbstbestätigung dienten, sondern auch die kolonialen Eroberungen und Ausbeutungen feierten. Die Festgesellschaft in seinem Video trägt Kostüme aus sogenanntem Dutch Wax, farbenprächtigen Baumwollstoffen, die von den Niederlanden aus Indonesien und Indien eingeführt worden waren, dann in Europa industriell hergestellt und in Afrika als Kolonialware verkauft wurden. So lässt sich dann auch verstehen, wenn auf zwei zeitgenössischen Gemälden aus dem 18. Jahrhundert Maria Theresia und ihr Mann in türkischer Tracht erscheinen, als Reminiszenz an die Eroberungen des großen Türkenkrieges durch die das Haus Österreich zur europäischen Großmacht auf dem Balkan aufstieg. Auf der anderen Seite zeigt die Ausstellung den Umschlag von Repräsentation in Demonstration. Filme und Fotografien von den volksfestartigen 1. Mai-Feiern bis zum Carnival Against Capital, bei dem es 1999 in London zu wilden Straßenschlachten mit der Polizei kam, stehen vermeintlich zugleich für den Systemwechsel von Monarchie und Demokratie. Aber jenseits solcher historischen Epochenwechsel liegt der Schwerpunkt dieser Ausstellung auf den politischen Implikationen, die alle Formen von Festen, die geordneten wie die chaotischen, miteinander gemein haben. Feste definieren Gesellschaften und Regeln für die Zugehörigkeit zu diesen Gesellschaften. Ihre Codes und Zeichensysteme sind überaus komplex. Die Teilnehmenden solcher Feste müssen Eingeweihte in die vielschichtigen Zeichensprachen und Bedeutungen sein. Und wer sich nicht auskennt, der wird entweder eingeführt oder sie bleibt außen vor. Am Ende der Ausstellung kommt auch noch der Berliner Techno-Club Berghain ins Spiel, Inbegriff sexueller Freizügigkeit und für die Aufhebung sozialer Grenzen, wie auch schon die berühmten Partys in Andy Warhols New Yorker Factory oder auch die frühen Sezessionsfeste in Wien mit ihren temporären Partystars und den Möglichkeiten für Speed-Dating und Networking, die aber auch zugleich Experimentierfeld für die jeweilige Gegenwartskunst waren. Der Vergleich mit den sozialen Netzwerken liegt auf der Hand, mit allen Wohls und Wehes. Die Sezessionsfeste in Wien zum Beispiel glitten in den 1920er Jahren zur Brutstätte des Austrofaschismus ab. Die sehr gelungene, dabei sehr unterhaltsame Inszenierung dieser Ausstellung in Wien könnte ein wenig darüber hinwegtäuschen, wie sehr gerade hier der zweite Blick lohnt. Denn kein Fest ist nur unschuldiges Freizeitvergnügen.
Carsten Probst berichtete über The Fest im Museum für angewandte Kunst in Wien. In 7 Wochen beginnt die Berlinale, aber für das interessierte Publikum gibt es nicht ganz so gute Nachrichten. Mehr in den Kulturmeldungen mit Anja Reinhardt.
Überall steigen die Kosten und das gilt auch für die Berliner Filmfestspiele 2023. Man sei noch am Abwägen und man wolle das Publikum nicht abschrecken, aber wir werden ein bisschen teurer werden müssen, sagte Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek. Das habe vor allem mit den Energiepreisen zu tun und auch neu gewonnene Sponsoren könnten die gestiegenen Kosten nicht kompensieren. Die Preissteigerung der Tickets werde sich aber im Rahmen halten, versprach Rissenbeek. Der Regisseur und Schauspieler Manuel Soubeyran ist tot. Bis vor wenigen Monaten war er noch Intendant der neuen Bühne Senftenberg in Brandenburg, wo er im Sommer verabschiedet wurde. Soubeyran wurde 1957 in Köln geboren. Die Mutter zog mit ihm dann nach Ost-Berlin, wo er in einem Künstlerhaushalt aufwuchs, mit dem Liedermacher Wolf Biermann als zeitweisem Stiefvater und dem Dramatiker Heiner Müller, der zu Hause ein- und ausging. In den 80er Jahren war er als Schauspieler am Berliner Ensemble beschäftigt, danach unter anderem ab 2003 Intendant der Württembergischen Landesbühne in Esslingen, wenn auch eher ungewollt.
Ich wollte eigentlich nur nach Esslingen üben gehen, wie man Intendant sich bewirbt, wurde ich plötzlich genommen.
Außerdem hat Manuel Soubeyran das Lausitz-Festival mitgegründet. Zum Abschied seiner Intendanz an der neuen Bühne Senftenberg meinte er, Theater solle vor allem
Freude machen. Das ist in Zeiten der Ängste nicht das Schlechteste.
Manuel Soubeyran starb am 26. Dezember. Er wurde 65 Jahre alt. 900 Tage in Auschwitz, so lautete ein Buch von Mordechai Papierblatt, in dem der 1923 geborene Pole sein Überleben im Vernichtungslager auf knapp 600 Seiten festgehalten hat. Papierblatt wurde 1942 in Auschwitz inhaftiert, musste bis Januar 1945 Zwangsarbeit leisten und konnte auf dem sogenannten Todesmarsch fliehen. Seine Erlebnisse hat er später immer wieder als Zeitzeuge in Schulen geschildert. Wie heute bekannt wurde, ist Mordechai Papierblatt gestern im Alter von 99 Jahren gestorben. Die in Portugal geborene Sängerin Linda de Souza hat in Frankreich Millionen Platten verkauft, trat in Fernsehshows auf und füllte große Konzerthallen. Dabei ist sie als illegale Einwanderin nur mit einem Pappkoffer nach Frankreich gekommen. Diese Geschichte hat sie in ihrer Autobiografie La Valise en Carton, der Pappkoffer, erzählt. Nachdem Linda de Souza positiv auf Covid-19 getestet und in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ist sie heute im Alter von 74 Jahren gestorben.
Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und die Information am Abend, darin unter anderem Sorge um den früheren Papst Benedikt XVI. Hier am Mikrofon verabschiedet sich Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.